Gab es Erkenntnisse, die du gewonnen hast, oder gab es Stellen, an denen dir ein Licht aufgegangen ist?
Also insgesamt, dass man ganz viel über Führung lernt und vor allen Dingen, wenn dann bestimmte Erkenntnisse immer wieder kommen, wie zum Beispiel Persönlichkeit braucht Führung. Das vielleicht auch.
Das stimmt. Also, okay, so, und da sind wir total deep, Antje.
Total deep. Also Führung braucht Persönlichkeit.
Führungsgefühle. Führungskräfte sind auch nur Menschen. Der Podcast mit Christiane Bär.
Herzlich willkommen zu den Führungsgefühlen. Schön, dass ihr dabei seid. Wir sind fast am Ende der zweiten Staffel angekommen und das nehme ich zum Anlass, einmal Rückschau zu halten auf die bisherigen Folgen dieses Podcasts. Und wer wäre dafür eine bessere Gesprächspartnerin als die Frau, mit der ich auch den Jahresabschluss in der Silvesterfolge gemacht habe? Und so sage ich herzlich willkommen zu diesem gemeinsamen Rückblick, Antje Hein.
Hallo Christiane.
Hallo Antje, schön, dass du wieder da bist. Ich freue mich sehr, dass wir jetzt diesen gemeinsamen Rückblick zusammen bestreiten.
Ich auch.
Wir sind guter Dinge, aber bevor wir eintauchen, ganz kurz für alle, die dich noch nicht kennen. Du bist Inhaberin der Medienagentur Medienzauber hier in Berlin. Und als solche bist du meine ganz höchstpersönliche Medienfrau, obwohl deine Zielgruppe eigentlich eine ganz andere ist, denn du bist Caritas-Spezialanbieterin, wenn man das so sagen kann. Und in einem gewissen Sinne verbindet uns das auch, denn wir haben da eine große Schnittmenge bei unseren Kundinnen.
Genau, die Caritas-Verbände verbinden uns sozusagen. Wir begleiten insbesondere Caritas-Verbände in ihrer Kommunikation nach innen und außen. Kooperative Mitglieder gehören natürlich dazu und ab und an arbeiten wir auch mit kirchennahen Organisationen oder mit der Kirche selbst. Und tatsächlich, ich will es zugeben, weil wir ja unter uns sind, wenn jemand von der Diakonie oder der evangelischen Kirche kommt, schicke ich ihn schon auch nicht weg.
Sehr schön. Dieses Caritas-Thema, du sagtest es eben, das verbindet uns. Weil wir da immer wieder in der Vergangenheit in Austausch dazu gekommen sind aus unterschiedlichen Perspektiven, was diese Kundinnengruppe so besonders macht, was wir als Themen da wahrnehmen. Und so ist irgendwann in unseren Gesprächen die Idee entstanden, daraus einen Podcast zu machen und über die Themen unserer Kundinnen zu sprechen. Und wir haben angefangen, zusammen nachzudenken. Und letztendlich haben sich die Dinge aber dann aus vielen verschiedenen Gründen doch ganz anders entwickelt. Und so ist dieser Podcast Führungsgefühle entstanden, doch als ein Einzelprojekt, in dem du aber dann doch hin und wieder auftauchst, so eben heute. Und bevor wir jetzt in die Inhalte einsteigen, Antje, ganz allgemein, als diejenige, die die allerersten Schritte in diesem Podcast mitgegangen ist, was würdest du sagen, was siehst du denn, wenn du hier so drauf guckst? Was fällt dir auf? Was ist denn aus diesem Baby, das du mit angeschoben hast, geworden?
Ja, ich fand interessant, dass einige der Dinge, die wir gemeinsam entwickelt haben, Bestand hatten inhaltlich. Und ganz besonders schön fand ich, dass nachdem wir ja auch gemeinsam schon nach Namen gesucht hatten und so weiter, als ich dann klar gesagt habe, hör mal, du brennst und ich habe gerade eigentlich gar keine Zeit dafür. Als du dann losgegangen bist, hast du deinen eigenen Namen gefunden und hast dem Ganzen nochmal deine eigene Ausrichtung gegeben. Das hat mich damals total beeindruckt. Führungsgefühle dann als Name mit der Ausrichtung auf Emotionen und Gefühle. Das berührt mich, ja, weil Gefühle auch gut sind in meiner Welt. Und gleichzeitig bist du dann gestartet, hat es gleich von Anfang an tolle Gäste und Gästinnen. Und dann waren die Gespräche auch super und dann hast du einen Break gemacht. Das hat mich total beeindruckt, weil du dann gesagt hast, Moment, irgendwie ist es vielleicht noch nicht ausgerichtet genug. Und ich erinnere mich, dass wir darüber auch immer geredet haben, was soll eigentlich der Nutzen sein am Ende? Was sollen wir mitnehmen? Was möchten wir erreichen mit so einem Podcast? Und was ich dann gesehen habe, ist, dass du die Struktur angepasst hast. Und das gefällt mir richtig, richtig gut. Also das heißt, du hast jetzt das wiedererkennbare Schön, was total typisch ist für dich und was auch schön klingt. Du hast ein paar zusätzliche strukturierende Fragen eingeführt. Und daran habe ich auch gesehen, dass du die Erkenntnisse und das Lernen dabei da auch mit reingebracht hast. Also zum Beispiel, wie bist du in diese Führungsrolle geraten? Das ist ja eine Erkenntnis, die sich über die Folgen jetzt hinwegstreckt, dass Führung braucht, beziehungsweise dass es total interessant ist, herauszufinden, wie jemand in eine Führungsrolle überhaupt hineingekommen ist und dass dadurch die Geschichte, die man selber erzählt, ein bisschen gerichteter, zielgerichteter ist. Und dann hast du die gefühligen Fragen eingeführt. Das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Und zum Schluss natürlich der Checkout, dass man selber auch mit dem Gast, mit der Gästin zusammen reflektiert, was nehme ich denn mit und was hat derjenige mitgenommen und dir da schon immer für jede Folge ein bisschen Feedback abholst und auch du das nochmal reflektierst. Das war bei den ersten Folgen noch nicht so ausgeprägt oder auf jeden Fall strukturell nicht so angelegt. Insofern sehe ich eine wirklich hervorragende Entwicklung bei gleichbleibend hoher Qualität von Gästen und Gästinnen. Und was mir richtig gut gefällt, ist die Auswahl, dass es auch nicht immer Sozialbranche ist, sondern da auch sehr, sehr unterschiedlich wird. Und bis zu Exoten, die dann gar nicht aus ihrer Sicht führen, sondern begleiten. Wieder Rudi Stein.
Du sprichst den Rudi an, genau. Aha. Ja, ich glaube, der wird uns heute noch öfter begegnen, denn das war tatsächlich eine ziemlich beeindruckende Folge, also jedenfalls eine, die mich sehr geprägt hat. Ja, aber vielen Dank für dieses Feedback, Antje. Also wenn ich das so höre, dann ist das so, als würdest du den Champagner, den wir gerne mal zusammen trinken, gerade über mich ausgießen und es prickelt und fühlt sich total gut an. Und es freut mich auch, dass für dich eine Entwicklung spürbar ist. Jetzt ist das insofern, es ist nicht gefaked, aber es ist insofern nicht ganz unerwartet, weil wir natürlich viel, ja, nicht natürlich, aber weil wir viel in der gemeinsamen Reflexion sind und tatsächlich viel über diesen Podcast auch reden und du mir da eine große Hilfe bist, indem du mir auch immer wieder Feedback gegeben hast und Inspirationsquelle bist. Deswegen gebe ich den Dank einmal an dich zurück. Was wäre ich ohne dich? Und was wäre ich ohne die Schmetterlinge, die von deinen Mitarbeitern gekommen sind?
Und Marie.
Und die jetzt, genau. Ja, und die so munter das Logo umflattern und tatsächlich auch schon für positives Feedback gesorgt haben. Also danke dafür, Antje. Vielleicht ganz kurz für alle da draußen, die noch nicht die ersten Folgen mitverfolgt haben. Also tatsächlich, wenn ihr mal reinhört in den Anfang, es ist tatsächlich noch ein bisschen anders. Und ich hoffe, dass ich damit auch zeigen kann, dass Dinge sich entwickeln dürfen. Also ich bin gestartet und ich hatte durchaus das Gefühl, ich habe ein Konzept. Also ich war nicht komplett planlos. Ich hatte mir das schon ganz gut überlegt, aber ich habe es dann einfach mal gemacht. Übrigens ein Satz, den meine letzte Gästin auch als Motto hat in ihrer Führungsarbeit. Aber genau wie du sagst, Antje, irgendwie darf man dann mal innehalten und schauen, was kann man vielleicht noch besser machen und was kann man auch angenehmer machen für die HörerInnen, dass es leichter bleibt, dran zu bleiben und dass es auch bestimmte Anker gibt, bei denen man sich einklinken kann. Sprach's und steckt in einer Folge, in der wir das so aber nicht machen werden, weil wir diesen Review machen. Lass uns reinhorchen. Wir haben jetzt schon ein paar Punkte genannt, die uns sehr in Erinnerung geblieben sind. Rudi oder jetzt Julia Mattis, die Folge, mach einfach mal. Was würdest du sagen in all den Folgen, die du dir angehört hast? Gab es Erkenntnisse, die du gewonnen hast oder gab es Stellen, an denen dir ein Licht aufgegangen ist?
Also insgesamt fand ich glaube, du hast es auch in einer Folge einmal gesagt, dass das wie so eine Art Studium ist oder so eine, dass man ganz viel über Führung lernt und vor allen Dingen, wenn dann bestimmte Motive, sag ich mal, oder bestimmte Erkenntnisse immer wieder kommen, wie zum Beispiel Führung braucht Persönlichkeit, was braucht es dann überhaupt? Oder das ist eine der wichtigsten Erkenntnisse. Oder die Sarah Paar hat das gesagt. Ich führe Persönlichkeiten. Oder ich habe Vorbilder gehabt in meiner Führungstätigkeit schon als Jugendliche, zum Beispiel in der Jugendarbeit. Das haben die Kollegen Kleiner und Weber ganz klar gesagt. Also wer das mit der Persönlichkeit, mit den Vorbildern und wer bringt mich in Führung? Ich mache das jetzt in einen Topf, weil das an meinem Kopf zusammengehört, obwohl es ja verschiedene Erkenntnisse sind. Was brauchen wir eigentlich und wer bringt uns in diese Führungspersönlichkeiten, uns selber in unsere eigene Persönlichkeit hinein?
Das ist tatsächlich ein Punkt, der sich bei mir schon relativ früh als Erkenntnis abgezeichnet hat. Und um vielleicht nochmal ganz vorne anzuknüpfen an dem, was du sagtest, es stimmt. Für mich ist dieser Podcast echt wie eine permanente Weiterbildung, die ich habe, weil ich das Gefühl habe, unendlich aus den Erfahrungen meiner Gästinnen schöpfen zu können. Und eine Erkenntnis, die sich, wie gesagt, rechtzeitig verdichtet hat, ist, dass zum einen Führung Persönlichkeit braucht, und zwar in verschiedenerlei Hinsicht. Also zum einen die eigene Persönlichkeit, die gefragt ist und die sich entwickeln muss und reifen muss. Und das andere ist, dass Führung andere Führungspersönlichkeiten braucht, die Menschen mitnehmen oder die in Menschen vielleicht schon was sehen, was sie selber noch gar nicht in sich sehen, die ihnen dann Türen öffnen und Möglichkeiten ausbreiten, die dann natürlich jede und jeder Einzelne nutzen muss. Aber diese anderen Menschen, die Möglichkeiten geben, die sind elementar wichtig, so erscheint es mir. Und dann war daraus meine Erkenntnis auch, dass wenn man selber Führungskraft ist, man genau in dieser Rolle ist. Also dass man anderen tatsächlich den Weg bereitet und interessanterweise häufig auch, ohne es selber zu merken, sondern in der Art, wie man einem anderen begegnet, passiert das dann.
Ja, absolut. Und ich habe dann auch natürlich in meiner eigenen Biografie nochmal gekramt und auch die eine oder andere Erkenntnis dann im Nachhinein gehabt. Auch wenn ich zu denen gehöre, die sich selbstständig gemacht haben, am Ende der Führungskraft wegen, die sie hatte, und zwar eher aus dem Negativen heraus, war trotzdem diese Führungskraft an einer anderen Stelle in meinem Leben diejenige, die mich ermutigt hat, überhaupt meinen Beruf zu ergreifen, wenn man so will. Ja? Ich bin Verlagslektorin vom Beruf, um das zu ergänzen. Das wissen vielleicht gar nicht so viele.
Sag mal, darüber haben wir, glaube ich, in unserer gemeinsamen Folge gar nicht gesprochen. Warst du als Verlagslektorin irgendwann auch in einer Führungsrolle?
Ich war insofern in der Führungsrolle, als ich zwei Volontärinnen ausgebildet habe dann. Und das ist auch etwas, die Erkenntnis habe ich jetzt eben erst, dass das gar nicht sozusagen definiert oder ausgesprochen war, dass ich diese beiden jungen Frauen geführt habe. Und ich hatte mehrere Volontärinnen, das fällt mir jetzt ein, also zwei waren ganz definitiv mir zum Schluss zugeordnet, aber wir hatten natürlich mehrere, die dann immer mit mir zusammengearbeitet haben. Naja, interessant, da denke ich auch noch drüber nach.
Siehst du, aber tatsächlich auch eine Erkenntnis, die man gewinnen kann, wenn man den verschiedenen Menschen zuhört, dass sich viele gar nicht so klar darüber sind, wie viele verschiedene Führungsrollen sie eigentlich auch haben. Also, ne, du sagst es gerade, du hattest keine Führungsrolle. Ach, doch, hatte ich. Ich habe ja Volontärinnen geführt. Ja, das ist keine klassische Führungsrolle und trotzdem wichtige Führungsarbeit, die du da gemacht hast. Und sich dessen bewusst zu werden, das ist auch ein wichtiger Teil in der Entwicklung als Führungskraft, das wahrzunehmen.
Das ist ein Ding.
Nachdenken und nicken.
Nachdenken und nicken, genau.
Gab es denn neben der Erkenntnis, Führung braucht Persönlichkeit und Führungskräfte machen auch Führungskräfte, noch andere Punkte, die dir im Gedächtnis geblieben sind?
Es gab noch einen ganzen Gedankenkreis sozusagen, um in Kontakt mit sich selbst zu sein und Angst.
Haha, die Angst, ja.
Die Angst, der konstruktive Umgang damit, das war vor allen Dingen die Sarah Parr hat das sehr eindrücklich dargestellt, dass der Kontakt zu sich selbst eigentlich das wichtigste Entscheidungstool ist und der Umgang mit der Angst konstruktiv sein muss. Und dann gepaart mit dem Rudi Stangl, der dann gesagt hat, ja, natürlich habe ich Angst und das ist überlebenswichtig, weil sonst wäre ich wahrscheinlich nicht mehr hier, wenn ich Bergtouren gemacht hätte, ohne diese gesunde Angst sozusagen.
Das stimmt, der Kreis der Angst, der ist oft vorgekommen. Es war in vielen Gesprächen, war das ein Thema. Mit Sarah Momo war es, glaube ich, war auch eine Folge jetzt im Frühjahr. Also mit der habe ich die Angst wirklich gefeiert. Und wir haben uns daran erfreut, dass wir beide zwei Oberangsthasen sind, die aber trotzdem irgendwie versuchen, weiterzugehen. Ja, tatsächlich, interessanterweise, ich weiß nicht, wie du es wahrgenommen hast, dieses Thema Angst. Natürlich habe ich auch danach gefragt, aber die Leute waren überraschend bereit, es auch von sich selber auf den Tisch zu bringen, oder?
Mhm. Ja, das war ganz interessant, dass die das darüber reden können in so einem Kontext offensichtlich wirklich auch nochmal eigene Prozesse in Gang gesetzt hat und befreiend war. Auch und das braucht ja auch eine persönliche Reife, zu sagen, ich habe Angst und das ist in Ordnung so. Oder ich habe in verschiedenen Situationen Angst gehabt und kann hier darüber reden. Also das ist auch ein Qualitätsmerkmal dieses Podcasts, finde ich.
Absolut. Okay, ob es ein Qualitätsmerkmal dieses Podcasts ist, das müssen andere beurteilen. Aber ich finde, es zeigt, dass diese Gespräche in diesem Podcast nicht geskriptet sind.
Ja.
Also natürlich sind sie vorbereitet in einem gewissen Rahmen, aber es sind Gespräche, die sich tatsächlich entwickeln. Und in meiner Rolle als Gastgeberin ist es schon so, dass ich an manchen Stellen echt überrascht bin darüber, dass Leute so freimütig Dinge teilen, auch sehr, sehr Persönliches teilen. Und das finde ich natürlich toll, denn genau darum geht's mir ja, genau diese Einsichten zu geben und den Menschen da draußen zu zeigen, Führungskräfte sind auch nur Menschen und anderen geht's ganz ähnlich wie euch und die haben ganz ähnliche Probleme. Und gleichzeitig gibt's aber auch so manche Situationen, wo ich als Gastgeberin das Gefühl habe, am langen Abend zu verhungern, weil einfach die Antwort nicht kommt und weil das Gefühl nicht benannt wird.
Ja.
Und das kann unterschiedliche Gründe haben, warum das so ist.
Als ich so ein bisschen drüber nachgedacht habe, was kann ich dann nach der tollen Entwicklung und den ganzen guten Dingen, die ich gesehen habe, was kann ich dann als Kritik anbringen sozusagen? Da habe ich natürlich auch drüber nachgedacht.
Was kann ich
denn sagen? Genau, oh mein Gott. Feedback übrigens. Und dann habe ich gedacht, naja, hatte ja aber nichts mit dir zu tun, dass ich schon fand, dass... Das ist aber keine Kritik, sondern es ist halt beschreiben. Das ist ja so, ich will das auch gar nicht bewerten. Das oft zu spüren war der Respekt vor dem Medium. Nicht alle haben sich ebenso drauf eingelassen auf deine Fragen und einige hatten eben schon wirklich waren sehr kontrolliert in allem und hatten schon Befürchtungen, sich zu zeigen, weil ich meine letztendlich, es gibt ja Führungspositionen, wo man exponierter ist, auch in der Öffentlichkeit oder wo mehr Leute zuhören, die vielleicht wirklich dann auch ernsthaft darüber reden, was wir so gesagt haben in dem Podcast. Das verstehe ich schon. Und gleichzeitig sind die Folgen eben bleiben mehr im Gedächtnis hängen, wo Leute wirklich sehr tief etwas von sich gezeigt haben. Und es gab ja einige Folgen, die gleich sehr, sehr schnell sehr tief gegangen sind, wie mit dem Rudi Stangl zum Beispiel. Mhm. Da waren wir gleich in tollen Themen drin. Und das ist für mich als Zuhörerin auf jeden Fall bereichernder, als wenn jemand versucht, die ganze Zeit brav und ausgleichend zu sein in allem, in den, was wir als Deutsche ja auch gelernt haben, dass wir immer schön die Emotionen unterm Deckel halten sollen, immer schön ausgeglichen.
Wenn wir in die Klischeekiste greifen, also auch auf die Gefahr hin, dass das nicht gutiert wird, aber hast du einen Unterschied festgestellt zwischen männlichen und weiblichen Gästen?
Ja.
Oh. Welchen?
Also, das könnten wir aber, wo wir schon bei Fortbildung sind oder bei universitären Ansprechen, wir könnten das nochmal empirisch untermauern. Das kann natürlich auch Zufall sein. Und gleichzeitig hatte ich schon das Gefühl, dass die Frauen schneller und öfter bereit waren, ihre Emotionen zu zeigen und darüber zu sprechen und sie zu reflektieren. Hm. Das ist schon so.
Ehrlicherweise muss ich das auch sagen. Es ist auch mein Eindruck, nicht empirisch belegt, ja, sondern einfach nur ein Eindruck. Und ich habe auch eine Hypothese dazu.
Mhm.
Meine Hypothese dazu ist, dass Frauen tatsächlich eher gelernt haben, mit ihren Emotionen in Kontakt zu sein. Das heißt, die haben vielleicht auch wirklich Worte dafür. Ein schönes Beispiel war, und das ja, das darf ich erzählen, das darf ich, die Folge mit Heiko, mit meinem Partner. Der hat sich gut eingelassen, aber der Heiko ist ein ziemlich sachlicher Typ. Und ich habe ihm Fragen gestellt und er hat Antworten gestellt. Und ganz Berater, der ja auch ist, ne, hat er super Fragen gestellt. Also er hat dann gesagt, ja, das ist dann die Frage und das ist dann die Frage. Und ich habe mir nur gedacht, und, was ist die Antwort? Hast du auch die Antwort dazu? Also Heiko hat es toll verstanden, richtig gute Fragen zu stellen zu seinen Situationen, ohne sich die Antwort darauf zu geben. Mhm. Und ich musste echt schmunzeln dabei. In dem Ganzen hat er die Krone aufgesetzt, als er dann einen LinkedIn-Post abgesetzt hat dazu, dass er hier im Podcast war. Und dieser LinkedIn-Post war so dermaßen sachlich, dass ich zusammengebrochen bin, als ich es gelesen habe. Ich habe gedacht, das darf nicht wahr sein. Heiko, du warst bei deiner Partnerin im Podcast über Emotionen und brennst hier ein sachliches Feuerwerk ab, ohne jeden Ausdruck von Gefühl. Ach, schön.
Also als Abschluss, ich kann mich noch erinnern an die Folge mit Jens-Uwe Schaaf, der dann auch sagte, sinngemäß, ich bin dann nicht so der emotionale Typ. Und gleichzeitig hat er dann schon gesagt, um das abzufangen, das fand ich ganz interessant, er hat gesagt, naja, nur weil ich keine Gefühle zeige, heißt es ja nicht, dass ich keine hab. Und da hat er natürlich vollkommen recht. Und gleichzeitig ist das eben die Frage, ist es, was ist mit der Authentizität? Ist das dann eben authentisch? Kommt das rüber, weil man eben, weil das die Haltung ist oder weil man einfach so ist? Oder kommt man nur so rüber, weil man denkt, dass man so sein sollte? Und das ist dann vielleicht sogar auch ein Stück weit authentisch. Ist es trotzdem, meine Überzeugung ist, dass man das trotzdem als Gegenüber, als Mitarbeitende wahrnimmt, dass irgendetwas daran nicht stimmt. Mhm. So.
Also du meinst, es kann auch, selbst sozusagen, wenn Emotionen, die da sind, nicht gezeigt werden, kann das insofern authentisch sein, weil ich vielleicht gleichzeitig die Überzeugung habe, in einer bestimmten Rolle eher in Distanz sein zu müssen und kontrolliert sein zu müssen. Und dann ergibt es wieder ein stimmiges Bild?
Genau. Wobei ich überzeugt bin, dass es etwas, dass es Einfluss hat auf die Beziehungen, die wir haben. Weil unser Gegenüber spürt ja alles. Und dessen muss man sich auch immer bewusst sein, dass egal, was wir sagen und in welchem Ton wir es sagen, am Ende das, was wir denken über den anderen und unsere Haltung überträgt sich eben doch.
Ja. Absolut. Und da sind wir jetzt eigentlich beim Thema emotionale Kompetenz. Ich glaube, das eine ist, dass die Vibrations bei der anderen Person ankommen und zu spüren sind. Und ich glaube tatsächlich, dass dieses in Kontakt sein mit den eigenen Emotionen und sie in der einen oder anderen Form einzuordnen und dann auch zu verarbeiten, also auch zu zeigen, etwas ist, was man, ich will nicht sagen, was man sich selbst schuldig ist, aber was maßgeblich Einfluss nimmt auf die Beziehung, die man mit sich selber hat. Und das wiederum ist die Grundlage für Beziehungen, die man zu anderen Menschen hat. Mhm. Deswegen das große Plädoyer dafür, sich auf Emotionen einzulassen und zu schauen, wo man sie rauslässt. Und ehrlicherweise muss man sagen, das muss nicht zwingend ein Podcast sein, wo dann auch viele Menschen zuhören. Kann aber. Also an dieser Stelle gerne schon mal den Appell, wenn ihr Lust habt, über eure Führungsgefühle zu sprechen, dann meldet euch. Ich bin immer interessiert an spannenden Menschen, die bereit sind, sich zu Erfahrungen auszutauschen. Und es kann ganz tief werden. Es muss nicht. Es ist auch dann gewinnbringend. Und wir können auch gut verstehen, wenn Menschen, die in der Führungsposition sind, bestimmte Rücksicht nehmen müssen auf ihr Umfeld, sodass es dann nicht ganz tief in die therapiesitzungsartige Runde geht. Aber wer Lust hat, über Gefühle zu reden, bitte unbedingt melden, christiane@führungsgefühle.de. So, nach dem Werbeblock, Antje.
Hast du vielleicht noch ein oder zwei Erkenntnisse, die du noch hinzufügen möchtest?
Ja, ganz viele eigentlich. Aber wir haben auch noch ein paar andere Kategorien. Aber tatsächlich eine Erkenntnis, die tatsächlich in dieser Art für mich neu war. Also wo ich echt sagen würde, das war so ein, guck an, richtig, so ist es ja. Das war das Gespräch mit Sarah Momo. Das war die Folge Mut zur Lehre. Sarah, die Entscheidungscoachin, die hat gesagt, bei Entscheidungen geht es darum, sich selbst als wirksam zu erfahren. und zu erfahren, dass man sein Leben selber gestalten kann. Das ist was, was ich wahrscheinlich vorher irgendwie geahnt habe, aber so klar mir noch nicht vor Augen geführt hatte, dass eine Entscheidung vor allen Dingen etwas ist, woran wir unsere Selbstwirksamkeit festmachen können. Häufig ist sie ja gerade im Führungskontext getriggert von Verantwortung einer Rolle. Ich muss entscheiden für ein Unternehmen. Aber dass eine Entscheidung immer auch Ausdruck meiner Selbstwirksamkeit ist, das fand ich einen spannenden Gedanken. Plus, dass sie sagte, Entscheidungen brauchen viel weniger Methoden, als man denkt. Also es ist gar nicht so sehr die Pro- und Kontraliste, sondern es ist eigentlich auch da wieder die ehrliche Begegnung mit einem selbst, die letztendlich uns zeigt, wie wir uns entscheiden wollen. Was nicht heißt, dass es da nicht andere innere Stimmen gibt, die sagen, oh, lass mal, entscheide dich mal doch lieber anders. Aber das war für mich wirklich eine wichtige Erkenntnis. Entscheidung als Ausdruck und Mittel, Selbstwirksamkeit zu erfahren. Und ich brauche dafür gar nicht die krassen Methoden, sondern eigentlich brauche ich die Methode, hör in dich rein und hör auf dich selbst.
Ja, diese ehrliche Begegnung mit sich selbst. Und dann hat sie es noch mit der Pro-Kontra-Liste sozusagen ergänzt.
Die ehrliche Begegnung mit sich selbst, die ist unglaublich, also ich sage jetzt einfach mal ganz steil, die ist weitaus mehr wert als so eine schöne Pro-Kontra-Liste.
Kann man natürlich machen, muss man aber nicht.
Ja, das war spannend. Und dann war da noch, du hast sie schon angesprochen, die Folge mit Rudi Stangl, dem Bergführer, der, was war das, ich glaube, um die 2000 Menschen schon auf den Kilimandscharo gebracht hat. Die Folge war spannend für mich, weil sie echt so, das war so lebensphilosophisch und das war in kürzester Zeit so tief drin. Also ich war so im Nachdenken. Ich glaube, Thomas, mein Produzent, hat hinterher gesagt, du, dein Redeanteil in der Folge, der war total gering. Der hat so, ja, an seinen Lippen gehangen. Ja. Und in mir hat's gearbeitet. Ich konnte nicht mehr sprechen. Ja. Ich weiß nicht, den Rudi. Du hast ihn auch schon ein paar Mal erwähnt. Was hat dich da bei ihm so abgeholt?
Also das ist auf jeden Fall die Folge, die bei mir am meisten Gefühle, also wirklich feuerwerksmäßig ausgelöst hat, also Kategorie meiste Gefühle ausgelöst. Das ist auf jeden Fall diese Folge. Also zum einen war er so klar in den Erkenntnissen, die er über sich selbst hat und über das, was er tut, dass zu jedem Zeitpunkt hat er Dinge gesagt, die man halt in so einem Kalenderblatt mitschreiben konnte. Und mich hat das sehr berührt, das, was er gesagt hat und wie er es gesagt hat, mal abgesehen von natürlich auch von dieser wirklich ganz wunderbaren Stimme, die einem so Sicherheit gibt und diese Dinge, die er gesagt hat, die eben auch so eine Mischung waren eben aus Abenteuerlust und wie er das erklärt hat, was das bedeutet, das Abenteuer, das Risiko, die Angst und gleichzeitig immer am also seine Grenzen auszutesten und schlau genug zu sein, nicht drüber zu gehen und einfach dann dumm zu sterben, sozusagen, wenn man das mal so zusammenfassen möchte. Es gab so ein paar Dinge, die da mich, also die Reduktion aufs Wesentliche hat mich auf jeden Fall beeindruckt, wie er das dargestellt hat und insbesondere, wo er es runtergebrochen hat auf den Körper, was der Körper braucht in der Höhe und dass das dann, also darüber nachzudenken, was braucht der Körper wirklich und nicht da, also dieser Perspektivwechsel, nicht was kann ich dem Körper geben, also zusätzliche Proteine und Spurenelemente oder so, wo wir in der Konsumgesellschaft denken, ja, Nahrungsergänzungsmittel und noch ein Riegel oder noch ein Shake oder so, sondern er hat gesagt, nein, das kann der Körper gar nicht verarbeiten in der Höhe, sondern da braucht er vor allen Dingen Wasser. So, ja, die Verdauung wird ausgeschaltet, dass man, also damit hat ja Wissen zusammengehangen, also das zu wissen, was brauche ich eigentlich, das ist sozusagen übergeordnet, das hat er nicht so deutlich gesagt, aber da habe ich gesagt, das musst du erstmal wissen, was du wirklich brauchst und was passiert in deinem Körper in so einer Stresssituation, in so einer Umgebung. Du musst die Parameter kennen, du musst wissen, was passiert und dann bist du reduziert auf das Wesentliche.
Ich glaube, das lässige und schöne Leben fängt dann an, wenn du lernst, die Reduktion. Wenn du das reduzieren kannst auf das Bestimmte, das notwendig ist, um dich, sage ich einmal, zufrieden, glücklich und gesund zu halten, dann tut man sich überall, ich glaube überall auf der Welt, leichter.
Ich fand das total interessant und einen Aspekt noch, wo er gesagt hat, wir erwarten immer das Schlechte. Also dass er beobachtet das ja auch an den Menschen, die er sagt ja nicht führt, sondern begleitet auf diesen Reisen. Mhm. Er sieht sich selber gar nicht als Führungskraft. Das fand ich da auch ein schönes Wortspiel, weil ja im wahrsten Sinne des Wortes die Leute führt, wenn man so will. Und dann die Dinge, die er sieht, hat er ja auch dann dargestellt bei den Leuten, die dann auch eben Ängste haben und dann plötzlich vielleicht Zweifel und immer das Schlechteste erwarten, wie zum Beispiel, ja, ich werde bestimmt höhenkrank. Und dass wir Menschen eher, insbesondere in unseren Kreisen, eher nicht erwarten, dass es gut ausgehen wird, sondern eher immer das Schlechteste annehmen. Jetzt habe ich ganz viel gesagt, weil mich das wirklich berührt hat, alles. Von vorn bis hinten.
Also kann ich voll unterschreiben. Ich kann mich gut an mein Gefühl erinnern in dieser Gesprächssituation. Eigentlich muss ich früher anfangen. Ich habe den Rudi Stangl kennengelernt auf die Empfehlung eines anderen Menschen. Der meinte, Mensch, frag doch mal ihn. Der ist ein spannender Typ und ist ja auch eine Form von Führungskraft. Und dann habe ich Kontakt aufgenommen und habe mit ihm telefoniert. Da bin ich voll in einen Fettnapf gelatscht. Weil er kommt ja aus der Steiermark. Ja. Und er hat wirklich am Telefon breitestes Österreichisch gesprochen. Ich musste mich echt konzentrieren, ihn zu verstehen. Und dann habe ich ganz vorsichtig gesagt, aber es könnte sein, dass ich dann nochmal nachfrage, weil man dich dann nicht versteht. Da hat er so ein bisschen empört gesagt in diesem Vorgespräch, ja, aber anders sprechen kann er jetzt aber nicht. So, nein, das auch gar nicht. Also ich hatte im Vorfeld echt so ein bisschen Sorge, verstehen ihn meine Hörerinnen? Mhm. Und dann hat er, vielleicht auch deswegen, er hat sehr ruhig gesprochen und sehr langsam und es war wirklich eine Hammerstimme. Also allein diese Stimme hat mir schon Gänsehaut gemacht. So, aber dann getoppt von einer wirklich Weisheit nach der anderen, die er da von sich gegeben hat und die mich bis ins Mark getroffen hat, weil sie auch so viele wirklich Lebensthemen, nicht nur Führungsthemen, sondern wirkliche Lebensthemen angesprochen hat und in einem gewissen Sinne ja wirklich auch gesellschaftskritisch war. Weil finde ich die Frage, die dahinter stand, tatsächlich schon die war, was brauchst du wirklich? Was brauchst du wirklich für ein, wie er sagt, lässiges Leben? Das hat mir übrigens auch so gut gefallen. Ja, kein glückliches Leben oder kein zufriedenes Leben. Hey, ein lässiges Leben. Und dann dachte ich, ja, wie toll ist das denn, ein lässiges Leben zu haben? Ich fand, er hat an vielen Stellen auf wunderbare Art und Weise gezeigt, dass er auf der einen Seite Dinge reflektiert und sehr klar hat. Also da wirklich in so einer super Haltung unterwegs war mit einer Distanz zu sich, also mit einem distanzierten Blick auch auf sich und gleichzeitig sich selbst unglaublich verbunden und auch nachsichtig mit Schwächen. Also dass er vielleicht auch hinter bestimmten Ansprüchen zurückbleibt oder es zumindest nicht verallgemeinern will und sozusagen ausrufen möchte als Regel. So muss man es machen. Und das fand ich so eine angenehme Mischung, von der ich denke, ein super Vorbild für Führung. Ne? Klar zu sein über das, was man selber möchte, klar zu haben, dass man das vielleicht selber auch nicht immer zu 100% befolgt, dass es kleine Schwächen geben darf und dass man über die reden darf. Das fand ich echt stark und das hat mich sehr beeindruckt. Und im Nachgang hat mich dann tatsächlich die Frage lange beschäftigt, wie viel braucht man wirklich?
Absolut.
Und ich habe sie noch nicht beantwortet. Mhm. Aber das Ziel des lässigen Lebens, das habe ich mal mitgenommen.
Ich habe auf jeden Fall aufgeräumt. Ja, ich habe danach aufgeräumt. Und weil mich das, die Frage ist mehr als berechtigt. Ich fand es auch interessant, dass er dann, also er hat ja ganz deutlich gesagt, ich bin in Kontakt mit mir selber. Das hat er verstanden als auch wirklich ganz wesentlichen Aspekt für alles, was man so tut und insbesondere für das, was er tut.
Erst ein Boxchampion, dann ein Mörder, zum Schluss ein Sterbender. Esteban de Jesus, gefeiert in Puerto Rico, gefallen durch Drogen, im Gefängnis infiziert mit HIV, von der Gesellschaft verstoßen. Doch am Ende gab es eine letzte Umarmung, ausgerechnet von seinem größten Rivalen. Das alles gibt's in der neuen Ausgabe von Tatort Sport, jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Und hat ja auch gesagt, dass quasi seine Beziehung daran zerbrochen ist, weil seine Partnerin einfach andere Vorstellungen davon hatte, was man braucht oder schaffen muss. Das Wort schaffen fand ich da auch, das ist natürlich auch ein Wort, mit dem wir aufgewachsen sind, man muss was schaffen. Und was genau ist das dann? Und dann ganz klar, wir müssen ein Haus bauen und all diese Dinge. Und er dann gesagt hat, ja, aber was bedeutet das für mein Leben? Das, was ich mache, damit kann ich das nicht schaffen, aber ich bin dann gar nicht glücklich mit so einem anderen Job, mit dem ich das vielleicht schaffen könnte. Also auch dieses morgens aufstehen und sich überlegen, was mache ich dann und wie verbringe ich mein Berufsleben.
Ja.
Also wirklich beeindruckend. Tolle Folge.
Ja. Gut, dass du es nochmal ansprichst. Das hatte ich schon wieder, na nicht verdrängt, aber es war schon wieder weiter nach hinten gerutscht. Die Folge mit Rudi war auch tatsächlich die, wo man ganz stark sich die Frage stellen konnte, mache ich die Arbeit, die mich erfüllt? Ich bin so glücklich über Rudis Antworten, weil er, wie ich finde, sehr entspannt und lässig damit umgegangen ist, weil er nämlich auf sehr sympathische Weise Beispiel dafür gibt, er macht was, was ihn erfüllt. Er zeigt aber auch, was es bedeutet, nämlich auf bestimmte Konventionen vielleicht verzichten zu müssen, sich von gängigen Bildern verabschieden zu müssen. Also das bedeutet es. Und gleichzeitig ist er auch sehr nachsichtig mit denen, die eine andere Arbeit tun. Also er erkennt auch an, dass es durchaus auch andere Motive gibt, aus denen man einer Arbeit nachgehen kann. Und das hat mir so gut gefallen, weil ich nämlich ganz lange in meinem Leben mit dieser Frage nach dem Herzensjob und Herzensbusiness gehadert habe und das auch bei vielen Führungskräften erlebe, dass die einen riesen Druck haben, wenn sie das Gefühl haben, ich mache eigentlich gar nicht das, was so von Herzen kommt. Und mein Bestreben war immer, diesen Druck Leuten zu nehmen, weil es auf der einen Seite natürlich total toll ist, wenn man was machen kann, was einen erfüllt und wenn man dann auch noch den Mut hat, vielleicht sein Leben da ganz umzustricken. Ich finde aber, die Vorstufe davon ist, ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, warum man Dinge tut, die man tut. Selbst wenn es welche sind, die man vielleicht gar nicht so super findet. Und dann finde ich, ist es völlig in Ordnung, die Entscheidung zu treffen, ich bleibe in einem Job, der mich aber im Moment gut nährt und mir viele Rahmenbedingungen schafft und Freiheiten gibt, die ich vielleicht ansonsten nicht hätte. Das ist eine Frage der Abwägung.
Ja, das Bewusstsein darüber. Und dazu passt dann auch, dass er ja mitnichten gesagt hat, du musst ja nicht asketisch leben deswegen. Also darum geht es ja auch nicht. Und wenn du Lust hast, mal unvernünftig zu sein und ein, zwei Flaschen Wein abends zu trinken mit jemandem, mit dem es gerade nett ist, das sei dann eben auch okay. Und das fand ich total sympathisch.
Ja, genau. Er ist kein Asket.
Ja.
Und das war wirklich nett. Gab es noch andere Dinge, die dich berührt haben, die dir in Erinnerung geblieben sind, jetzt mal abgesehen von Rudi?
Es gab noch diese Geschichte, das hat mich berührt, als der Heiko Brackmann erzählt hat, dass er Marathon gelaufen ist in Paris und ihr habt euch verpasst.
Ja.
Weil du kannst ja selber erzählen, du solltest ihm Essen anreichen.
Verpflegung anreichen, genau.
Und dass er dann, der Kontext war ja, dass er erzählt hat, wie wichtig das ist, ein gutes Team zu haben und unterstützt zu werden, wenn man eine Höchstleistung erbringen möchte. Und dann habt ihr euch verpasst und obwohl er ja weiß, dass er das schaffen kann und so, war dann aber plötzlich, Zitat, das nahm kein Ende, der Marathon. Und er hat das zweimal gesagt. Und auch, hat dann den Satz auch gar nicht komplett ausformuliert. Das heißt, er war da selber dann, das glaube ich, da haben wir die Emotion gesehen in dem Moment. Mhm. Weil er wirklich, es nahm kein Ende, weil er dann deine Unterstützung gebraucht hat. Und natürlich, mal abgesehen jetzt vom Essen, auch weil diese Verzweiflung, wir haben einen Plan gehabt und wir haben uns nicht getroffen und es hat wichtig in seinem Leben. Das hat mich total berührt und das hat mir auch zum Nachdenken gebracht, was das in meinem Leben bedeutet, dieser Support der anderen. Und es ist ja nicht mehr Gegenwind gewesen bei Michael in dem Moment, sondern eher, wenn was schief geht sozusagen, und wir uns dann so ein bisschen verloren fühlen.
Hast du für dich, weil du sagtest, du hast dich dann selber gefragt, wie ist das eigentlich in meinem Leben? Hast du für dich eine Antwort gefunden? Und magst du sie hier teilen? Ich frage jetzt ganz vorsichtig.
Nein, ich möchte nicht drüber sprechen.
Dann Antje.
Na, ich habe tatsächlich gemerkt, dass mir ist gar keine Situation so eingefallen, wo ich das Gefühl hatte, dass ich nicht so unterstützt werde. Ich glaube, dass ich mich eher manchmal verraten fühle, obwohl das gar nicht so ist. Und ich da schon sehr drunter leide. Und das aber ein wichtige Erkenntnis ist, dass das irgendwo anders verankert ist und dass das nichts mit der Realität zu tun hat und es trotzdem schwer ist, mich da dann selbst zu führen aus dieser Situation und dann zu sagen, komm, es ist nur deine Wahrnehmung, das ist jetzt einfach nur ein Unglück und jetzt Krone richten und weiter.
Ich versuche mich an die Stelle zu erinnern, wo Heiko das erzählt hat. Ich kann mich gut an die Situation in Paris erinnern, die tatsächlich übrigens auch für mich emotional war, weil ich ihn auf der ganzen Strecke kein einziges Mal getroffen habe. Also wir haben uns ja komplett verfehlt. Und mir tat es unendlich leid. Und ich bin sehr froh, dass er es nicht persönlich genommen hat. Aber mir tat es natürlich total leid, dass es bei ihm am Ende ja zu diesem Gefühl von es nimmt kein Ende geführt hat. Die Folge mit Heiko war nicht nur, weil er mein Partner ist, sondern insgesamt auch für mich berührend. Bei mir war es aber eine andere Stelle, die mich nochmal beschäftigt hat. Da ging es um die Geschichte von Heiko, bei der er erzählt hat, dass er ja eigentlich Geschäftsführer war eines Beratungsunternehmens, dass dann die Frage im Raum stand, soll die nächste Generation anrücken und wie soll die anrücken, wie soll die eingefasst werden und dass es da Differenzen gegeben hat in der Runde der Partner dieses Unternehmens, sodass er sich irgendwann die Frage gestellt hat, wie viel Sinn es eigentlich macht, zu kämpfen.
Man überlegt, also macht es Sinn zu kämpfen? Ja, macht es Sinn, gegen irgendwas anzukämpfen? Verbal, hast du irgendwelche Argumente, die diesen Prozess doch noch verändern könnten? Das war bei mir relativ schnell klar, dass ich da gar keine Chance mehr habe.
Und das finde ich tatsächlich berührend, denn das ist eine Frage, die ich persönlich mir auch immer wieder stelle. Also gerade in Beziehungen mit Menschen, die vielleicht konfliktär sind, wo man sich fragt, okay, wie viel Sinn macht es jetzt eigentlich noch, sich anzustrengen und zu kämpfen? Aber vor allen Dingen, glaube ich, ist wirklich auch bei vielen Führungskräften ein Riesenthema. Vielleicht nennen die es nicht Kampf, vielleicht nennen sie es Anstrengung oder Mühe. Also für mich steckte in diesem Berührtsein auch die Erkenntnis, dass Führung tatsächlich ganz oft auch ein Kampf ist. Und zwar vor allen Dingen auch mit sich selbst. Ein Ringen darum, wie viel man eigentlich noch investieren möchte.
Absolut.
Und das zieht dann Entscheidungen nach sich oder ruft nach Entscheidungen, so muss man sagen. Es zieht nicht unbedingt Entscheidungen nach sich, aber das ruft dann nach Entscheidungen. Und da haben wir es wieder, wo man eigentlich gut mit sich in Kontakt sein muss, damit man die gut treffen kann.
Ganz genau. Und das ist, glaube ich, dann die Auswirkung davon, von diesen Entscheidungen, also dieses Gefühl, erschöpft zu sein, diese Unsicherheit, lohnt es sich noch zu kämpfen? Mache ich vielleicht einen Fehler, wenn ich nicht weiter kämpfe? Also all diese Dinge. Das passt sehr gut in diesen Kreislauf rein.
Ja.
Also ist es richtiger zu kämpfen oder ist es, und auch gerade wenn man so gelernt hat, dass man überhaupt nur dann aufhört, wenn man den Kopf unterm Arm trägt und so. Das ist, glaube ich, schon in unserer Generation sehr verbreitet.
Total. Also das eine ist, ne, wenn dieses Bild besteht, ich bin nur gut, wenn ich leiste und mich anstrenge. Ja. Aber ich glaube, häufig ist auch die Frage, was ist eigentlich die Alternative zum Kampf? Also ist die Alternative in der Führungsposition jetzt zum Beispiel, wenn ich aufhöre zu kämpfen, dann muss ich gehen? Oder ist es auch eine Alternative zu sagen, ich höre auf zu kämpfen und ich konzentriere mich hier in dem Feld auf etwas ganz anderes? Und wenn ja, worauf denn? Also ich glaube, das ist auch ein Thema, ne, dass ganz häufig es entweder Kampf oder Flucht ist. Also gibt es noch eine Variante? Gibt es noch irgendwas, was ich auch vielleicht mit mir selber ausmachen kann und wo ich trotzdem bleiben kann? Darüber wird oft gar nicht nachgedacht, sondern eben ganz häufig in der Alternative bleiben oder gehen. Oder top.
Perspektivwechsel, das finde ich sehr spannend.
Wir machen mal einen Perspektivwechsel. Mhm. Jetzt waren wir sehr tief drin in den, was hat dich berührt und was hat Gefühle beim Hören ausgelöst. Kommen wir mal zu den eindeutig positiven Gefühlen. Gab es etwas, was dich besonders gut unterhalten hat oder was dich vielleicht zum Lachen gebracht hat?
Ja, das ist, ja, ja.
Okay.
Ja. Wir sind spontan sofort bei der Kategorie 2 Situation eingefallen und das eine war die Julia Bunzel in Folge 16, die als quasi eine sehr eingängig zusammengefasste Führungsprämisse Also sie hat gesagt, sie sagt ihren Mitarbeitern immer, mitdenken, Freude schenken. Und das ist so eingängig und so nachvollziehbar und klar. Und sie hat das auch mit so einer Energie gesagt und so witzig, also sich da auch nicht so ernst zu nehmen. Und das fand ich sehr unterhaltsam. Und ich weiß noch, dass ich am S-Bahnhof Potsdamer Platz stand, auf der Straße und laut lachen musste, sodass die Leute mich angeguckt haben und auch gleich mitgelacht haben. Das war auch schön.
Ja, die Julia, ich erinnere mich gut, die voller Elan, also sowieso total energetisch, ja, aber dieser Satz, ich glaube, der kam im Zusammenhang mit den gefühligen Fragen, ne, wo es ihr auch besonders gut geht, und irgendwie in dem Zusammenhang, glaube ich, fehlt es dann dieses Mitdenken, Freude schenken, das sage ich immer, und ich habe auch in dem Moment, ich habe erst einen kleinen Moment geschluckt, aber dann dachte ich, ja, wo sie recht hat, hat sie recht, also so ehrlich muss man sein, ne?
Super.
Das war wirklich witzig, das stimmt.
Das war witzig. Und das Zweite, da habe ich wirklich ernsthaft gelacht, weil das ist, hat auch genau meinen Humor getroffen, muss man sagen. Das war die Folge mit Jörg Klanner und Karl Weber. Das war insgesamt so ja recht launig. Und dann gab es die Situation, wo du ein Spiel mit ihnen gespielt hast, wo du dann gefragt hast, ist einer von beiden eher Laurel und oder Hardy oder irgendwie so, ne, irgendwas anderes.
Genau, immer die zwei Personen, und sie sollten immer entscheiden, wer möchte der andere lieber sein.
Genau.
Genau.
Und Herr Weber dann gleich sagte, ja, da muss er jetzt noch Walter von Stettler kommen von der Muppet Show. Und du das sowieso schon vorbereitet hattest. Aber das ist so witzig, weil das gleich bei ihm klar war, das muss doch kommen, so. Oder das offensichtlich sein Bild war. Und ich fand, das war schon da ein wunderschönes Bild für die Art und Weise, wie die beiden im Tandem, das war das einzige Tandem, was wir bisher erleben durften, wie die beiden da auch miteinander umgehen und sie sich dann auch zum Ende, da ein bisschen gelöste Stimmung war sozusagen. Und dann aber hast du eine gefühlige Frage gestellt nach dem wertvollsten Führungsgefühl, und dann hat Herr Klanner das sehr ausführlich erklärt und beschrieben, und dann sagt er, und die Antwort ist ja.
Ah.
Was ist das wertvollste Gefühl? Die Antwort ist ja. Und dann war so ein Moment Pause, und sie hat das schon, also als Slapstick, dann war eine Pause, und dann hast du gelacht, weil du auch dachtest, ja, und dann wolltest du wahrscheinlich nicht sagen, so, und wie ist jetzt wirklich die Antwort, und dann hast du gesagt, so, Herr Weber, ja oder ja? Und Herr Weber hat dann Herrn Klanner insofern gerettet, weil er einfach gesagt hat, ja, da hat der Herr Klanner einfach mal eben die Frage nicht beantwortet. Und das war also sehr unterhaltsam. Ich habe so gelacht, weil es war wie im Slapstick. Und dann später kam dann auch noch die Waldorf und Stettler Frage. Und Herr Weber sagte, ja, ja, wir sind auf jeden Fall 100% Waldorf und Stettler, außer wenn es wichtig ist. Also das, ja, das war sehr unterhaltsam. Und ich fand eben, dass da dann ganz spürbar wurde, wie die beiden harmonieren als Führungsteam, dass sie eben mit Humor sich nicht so ernst nehmen, sich gegenseitig retten im Humor oder unterstützen. Und dadurch konnte Herr Klanner ja dann auch trotzdem die Frage noch beantworten, weil es eben dann nicht komisch oder peinlich oder so war, sondern er hat dann, dann konnte er über sich selber lachen. Also das war wirklich auf jeden Fall die unterhaltsamste Stelle. Und immer wieder so, das ist auch etwas, wo ich dann, ja, die Antwort ist ja, egal. Egal, wie die Frage war.
Ja, also ich kann schlechterdings beantworten, was in meinem Podcast besonders unterhaltsam war. Ich kann nur sagen, dass es solche Momente immer mal wieder gibt. Und diese Folge mit dem Tandem war eine, wo ich ehrlicherweise zugeben muss, dass ich da ganz schön ins Schwitzen geraten bin. Denn es ist tatsächlich was anderes, ob du eine oder zwei Personen im Gespräch hast und das managen musst. Also rein technisch, in Anführungsstrichen technisch, ist es eine Frage, wen spricht man direkt an? Wie kommen die beiden sich dann auch nicht ins Gehege in Antworten? Und in dieser Folge war es ganz speziell so, was man sozusagen in der fertigen Folge nicht mehr hört. Also es gab dann immer wieder auch mal Verzögerungen, weil halt nicht ganz so klar war, wer ist jetzt gleich dran. Was, wenn man es dann hört, kein Problem mehr ist, weil wir diese Längen dann auch rausschneiden. Aber was man ja nicht sieht im Podcast, ist die Gesichter von den beiden an der Stelle. Und das war wirklich herrlich, aber mich hat's echt ins Schwitzen gebracht. Ich dachte so, oh Mann, wer ist jetzt dran und wie kann's weitergehen? Aber um bei dir anzuschließen, ich fand tatsächlich auch, und das war dann, wenn ich es im Nachgang mir nochmal anhöre, dann würde ich auch sagen, ist das eine Folge, wo auf eine launige Art und Weise deutlich wird, welche Rolle Humor in der Zusammenarbeit spielen kann und dass es ein riesen Vorteil ist, wenn es ein ähnlicher Humor ist, über den ein solches Tandem verfügt. Und ich glaube, bei den beiden kann man das so sagen. Das ist dann der Fall und es gelingt denen wirklich gut.
Absolut. Also wer es nochmal reinhören will, ist Folge 20 gewesen. Und, genau. Und Julia Bunzel war Folge 16. Ja. Und dann noch was Kleines, wo ich auch herzhaft lachen musste, da warst du dabei. Weil als du mir die Frage in der Folge, die wir gemeinsam gemacht haben, wo die Fragen waren, das Spiel mit den Schreckgespensten.
Ah, also genau, Silvester, Feuerwerk, Gespenster, Geister verjagen, ne? Das war's.
Genau, wo wir die Ghostbusterin waren, die Schreckgespenst-Fragen.
Hallo, hier ist Gregor vom Plauschangriff mit einem hörenswerten Hinweis für euch. Ghost of Yotei erscheint am 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Im Action-Adventure begleitet ihr Atsu auf eine spektakuläre emotionale Reise durch eine neue, offene Welt am nördlichen Rand Japans im 17. Jahrhundert, rund um den majestätischen Berg Yotei in Ezo, dem heutigen Hokkaido. Fans von Ghost of Tsushima kommen voll auf ihre Kosten bzw. bekommen sogar noch mehr. Ihr könnt die Open World komplett nach eurem Vorlieben erkunden. Von verschneiten Berghängen über Grasland bis hin zu Feldern voller Wildblumen. Und das Beste, auch das Kampfsystem wurde noch einmal weiterentwickelt. Ihr kämpft flüssig, könnt Waffen wie Doppelkatana, Sodachi, Kusarigama, Yari oder Schusswaffen im Kampf wechseln und trainiert mit verschiedenen Sensei, um sie zu meistern. Um das Spiel in Gänze genießen zu können, braucht ihr aber keinerlei Vorwissen. Ghost of Yotei ist keine Fortsetzung von Ghost of Tsushima, sondern ein eigenständiges Abenteuer mit eigener Geschichte, Charakteren und einer völlig neuen Welt. Von Grund auf für die PS5 entwickelt, nutzt das Spiel alle Features. Haptisches Feedback, adaptive Trigger, 3D-Audio, ultraschnelles Laden dank SSD und atemberaubende Grafik. Optimiert sogar noch für die PS5 Pro. Also, Ghost of Yotei ab dem 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Alle Infos in den Shownotes.
Wie unsere Kundinnen uns stellen, welche Laserkanone wir da an Bord haben, welche Keulen, um denen zu begegnen. Und du stellst die Frage, was sagst du denn, wenn die Kunden sagen, oh, Frau Hein, können Sie mal schnell? Und das genau zu meinem Geschäft passt, weil wir hören das erstens ständig und dann steht es auch noch auf der Webseite drauf, so als Überschrift, können Sie mal schnell? Und das für mich gar kein Schreckgespenst war. Und da muss ich aber auch wirklich herzhaft lachen. Ich denke, hast du das gesehen? Und du so, nö, habe ich nicht gesehen.
Ja, da hatte ich schlecht recherchiert.
Das war wirklich witzig.
Wir haben das Gespensterspiel gespielt. Mhm. Später bin ich dann dazu übergegangen, diese Auswahlspiele zu spielen. Also immer diese A- oder B-Varianten. Genau, aber wir haben noch Ghostbusting betrieben zusammen. Sag doch mal, um so ganz langsam die Biege Richtung Ende dieses Podcasts zu nehmen, gibt es was, was du mitgenommen hast? Also wir haben ja schon von Erkenntnissen gesprochen, aber gibt es tatsächlich was, wo du sagen würdest, das ist was, was insofern geblieben ist, dass es eine Präsenz hat, dass du da immer wieder mal denkst oder da sogar drauf zurückgreifst?
Ja, also das eine haben wir schon gesagt, die Reduktion auf das Lebenswichtige sozusagen, und das andere war gleich in Folge 1, der Alex Gießen hat gesagt, wenn es schnell gehen soll, dann mach langsam. Er hat das bezogen aufs Motorradfahren. Mhm. Und ich habe auf jeden Fall einen Antreiber, der heißt, mach schnell. Und das habe ich mir wirklich mitgenommen. Was ich noch mitgenommen habe, war etwas, worüber ich noch nachdenke, wo ich noch nicht so richtig weiß, wie ich damit umgehen soll. Deswegen ist das ein Takeaway. Der Benedikt Meyer hat gesagt, früh aufstehen sei eine Führungsqualität. Und ich bin so ein Nachtmensch, bin überhaupt keine Frühaufsteherin. Und er ist ja, der steht ja morgens um 4 oder um 3:30 oder was auf. Wahnsinn.
Unfassbar.
Ja. Und das Dritte möchte ich noch anführen, dass der Prüfstand, das hat, glaube ich, auch der Benedikt Meyer gesagt.
Benedikt, ja.
Der Prüfstand für den eigenen Erfolg als Führungskraft sei die Menschen, die eben keine Lust haben, sich führen zu lassen oder die nicht mitmachen. Das war mir noch nie so klar und bewusst. Das nehme ich auf jeden Fall mit.
Das ist spannend, ja. Stimmt, das ist schon recht lange her. Das war eine der ersten Folgen. Mhm. Benedikt Meyer, ursprünglich im Management bei ThyssenKrupp Elevators, jetzt als Berater tätig, Ingenieur. Deswegen erstmal eigentlich ein Typ, der so gar nicht emotional ist. Stimmt, diese Prüfstandgeschichte, das war super. Der Prüfstand sind die anderen, ne, die nicht so wollen, wie du willst und die dann unangenehm werden. Ja, das sind die haarigen Situationen, in denen sich zeigt, wie man klarkommt. Also nicht die Schönwetterführung, sondern die, ja, die Ausnahmesituationen, die aber leider eben gar nicht immer die Ausnahmen sind, sondern ja oft die Regel. Ich habe mir auch Sachen mitgenommen. Das eine, was ich wirklich bei jeder Gelegenheit, also wenn ich jetzt in Coachings gehe und in Trainings gehe, dann ist das was, was kommt und was ich weitergebe. Ich sage schon direkt mal schöne Grüße an Andrea Czerny, auch eine liebe Kollegin und Atembegleiterin. Die hat nämlich von Ali berichtet.
Da gibt es auch dieses schöne Wort, also eine Abkürzung. Ali steht für A, steht für Atmen, L steht für Lächeln. Und I steht für Innehalten.
Also einer Methode, mit der man in Kontakt mit sich kommen kann und vor allen Dingen aber erstmal die Zeit zwischen Reiz und Reaktion verlängert. Mhm. Also die dazu beiträgt, in stressigen Situationen irgendwie die Nerven zu behalten und nicht die Hutschnur gleich platzen zu lassen, sondern irgendwie runterzukommen und bei sich zu bleiben. Und das finde ich so super, weil dieses Akronym so leicht im Kopf bleibt und tatsächlich eine super Methode ist. Und Ali, also ich probiere es aus und es wäre gelogen, wenn ich sage, funktioniert immer. Funktioniert natürlich nicht immer, aber man kann es immer probieren. Und ich finde, je öfter ich es probiere, desto mehr wird es auch zu meinem eigenen Ali. Eine andere Sache, die ich mitgenommen habe und die ich jetzt schon öfter in Trainings mal genutzt habe, das war die Folge mit Sarah Paar. Auch eine eher frühe Folge. Sarah, mit der ich gemeinsam hatte, dass wir Urlaub auf Sizilien gemacht haben. Mhm. Und sie war mit dem Motorrad da und wir sind beide, nicht gemeinsam, aber wir waren beide etwa in der gleichen Zeit, am Ätna oben. Und sie hat davon erzählt, wie spannend das ist und was für ein interessantes und kribbeliges Gefühl es ist, wenn man auf so einem aktiven Vulkan unterwegs ist, wo man gar nicht so genau weiß, wann was passiert und auch wo wieder etwas ausbricht. Und sie hat dann das als Metapher für den Umgang mit Gefühlen genutzt. Normalerweise reden wir ja vom Eisbergmodell, ja, dass man sagt, da oben im Eisberg nur der geringste Teil ist sichtbar und das meiste, das liegt unter der Wasseroberfläche. Ich habe aus dieser Folge und aus diesem Gespräch das Bild mitgenommen, dass es mit den Gefühlen eigentlich ist wie mit einem Vulkan. Das brodelt im Untergrund. Und wenn ich ihnen keine Beachtung schenke, dann wuff, öffnet sich möglicherweise total spontan und überhaupt nicht vorhersehbar an irgendeiner Stelle ein Krater. Und im schlimmsten Fall mit einer großen Explosion bricht sich etwas Bahn und bricht etwas aus dem Untergrund heraus. Und das hat dann eine sehr zerstörerische Kraft. Und gleichzeitig ist aber das, was an Emotionen da ist, was dann herausbricht, etwas, was den Boden total fruchtbar macht und auf dem dann in den Jahren danach auch ganz viel gedeihen kann. Und deswegen fand ich das einfach eine super Metapher für Emotionen, die in uns sind und auf welche Art und Weise sie zutage kommen können.
Das hatte ich auch vergessen und jetzt fällt es mir wieder ein, dass ich das auch total faszinierend fand, zumal ich ganz viel Zeit auf den Kanaren verbringe, wo man ja immer irgendwie auf Vulkangestein steht.
Apropos Kanaren, da ist aber nichts aktiv. Wo war denn dieser Ausbruch vor gar nicht allzu langer Zeit?
La Palma. Auf La Palma. Da war ich dieses Jahr auf La Palma und das Vulkangestein ist noch warm. Kannst du anfassen und es ist noch warm. Was? Und ich habe so Bars und Restaurants gesehen, wo die Lava von hinten reingelaufen ist und vorne ist die Straße ganz normal und die Fassade steht und innen drin ist alles so vollgelaufen. Ja, es ist faszinierend und es gab Stellen, wo die Bananenplantagen schon wieder Früchte trugen und wo die Einwohner einfach gesagt haben, ja, war schon immer so, wir fangen einfach wieder von vorne an, wir machen das so, weil wir das schon immer gemacht haben und dann geht es da einfach weiter. Deswegen, das war wirklich faszinierend. Also das war, hat mich sehr berührt auch. Ich war nur am Wochenende da, weil meine Freundin da ausgewandert ist und da lebt. Sehr spannend.
Also das Vulkanbild eine Metapher, die wir mitgenommen haben. Antje,
das Wichtigste,
so, mit Blick
aber noch
auf die Uhr.
Lass uns
das
noch,
Wichtigste, ja.
Ja, das glaube ich, haben wir beide als Takeaway genommen. Der alte Grieche.
Ach, Maria.
Maria, das noch. Ach, das ist zu schön, um es wegzulassen.
Bis mein Vater, der alte Grieche, irgendwann am Tisch fragt: Angenommen, dein Team wäre griechische Demokratie. Und angenommen, dein Team wählt dich. Nicht dein Chef sagt, du bist Chef, dein Team wählt dich. Würdest du dann auch Chef sein?
Der alte Grieche. Antje, was gefällt dir daran?
Der alte Grieche. Also die Frage ist wirklich, also würden wir gewählt werden in einer demokratischen Welt als Führungskraft? Dieses Bild wird mich immer begleiten. Das sollte der Prüfstand sein, der neben dem Prüfstand steht, haben wir alle mitgenommen, die vielleicht vorher dagegen waren. Also das gefällt mir richtig, richtig gut, weil es beinhaltet alles. Es beinhaltet die Beziehung, es beinhaltet die Kommunikation, es beinhaltet die Führungspersönlichkeit, es beinhaltet alles. Also vielen Dank an Marias Vater. Das war wirklich
für diese Inspiration.
Für diese Inspiration, ja.
Das stimmt. Das war richtig. Mensch, Gott sei Dank hast du es noch gesagt. Das war tatsächlich auch ein Satz, der mir super hängen geblieben ist und den ich total wichtig finde. Und das Spannende daran ist ja, dass es ja tatsächlich Organisationsmodelle gibt, die mit Wahlen arbeiten. Ja, also wirklich ganz moderne Systeme. Ich bin immer nicht so sicher, inwieweit wir als Gesellschaft schon so weit sind, dass wir es auch in Unternehmen können. Aber diese Prüffrage für einen ganz persönlich, das, was ich hier mache, ist das was, was andere mitgehen können und wofür sie mich auch wählen würden und mich aussuchen würden, das ist tatsächlich echt eine super Prüffrage. So, jetzt aber, ich war dabei, die letzte Frage einzuleiten. In dieser Folge nicht der typische Checkout, weil wir ja gerade eben schon bei den Takeaways waren, sondern ich habe dich am Anfang nach Feedback gefragt. Frag dich jetzt, gäbe es etwas so im Sinne von Ausblick, wenn du Wünsche frei hättest, was du gerne hättest in diesem Podcast oder für diesen Podcast?
Ja, also ich wünsche mir auf jeden Fall weiterhin Gäste aus noch anderen Universen, also aus verschiedenen Branchen, auch vielleicht Führungspersönlichkeiten, die sich selbst, so wie der Rudi Stangl, gar nicht als solche sehen und erkennen. Das wünsche ich mir. Ich wünsche mir noch konkretere Führungsgeschichten, noch konkretere Beispiele. Das ist durch deine neuen Fragen deutlich mehr der Fall. Wir alle wissen, dass Storytelling, das merkt man sich halt. Und wenn wir als Führungskräfte, Führungskräften zuhören und was mitnehmen wollen, da sind einfach Beispiele schön. Und ja, ich wünsche mir natürlich, dass ich öfter mal kommen darf.
Ich würde dich schon mal für die Silvesterfolge einplanen, Antje.
Ja, das ist ein guter Ausblick.
Dann wieder mit Luftschlange und...
Lass mich nachdenken, ja.
Gut. Okay, dann ist da ein Haken dran. Mhm. Das wäre auch erledigt. Sehr schön. Ja, deine Wünsche kann ich gut hören. Also ich kann schon mal eins dazu sagen, im Sinne von Ausblick, Gäste aus ganz anderen Universen. Eine Aufnahme ist nämlich schon im Kasten und die wird es geben. Mit der geht's dann nach einer Sommerpause Anfang September weiter. Da wird Philipp Flieger bei mir zu Gast sein. Das ist ein ehemaliger Profi-Marathonläufer, der 2016 deutscher Marathon, also deutscher Olympiateilnehmer war im Marathonlauf. Und der ist auch nicht die typische Führungskraft, hat aber, wie ich finde, sehr viel zum Thema Führung, insbesondere Selbstführung zu sagen. Und ich finde, von dem kann man auch eine ganze Menge lernen. Dauert aber noch einen kleinen Moment, bis diese Folge online ist. Ansonsten, um an Menschen zu kommen aus den unterschiedlichsten Universen, Antje, ich nutze deinen Aufschlag, um nochmal den Aufruf zu starten. Wenn ihr Lust habt, teilzunehmen und hier Gästin zu sein, dann meldet euch, schreibt mir an christiane@führungsgefühle.de. Einfach zwei Sätze. Hey, ich habe Lust dabei zu sein. Und dann kommen wir ins Gespräch und schauen, wie und wann ihr hier dabei sein könnt. Mit diesem Aufruf sind wir eigentlich am Ende angekommen, Antje. Ich sag danke.
Ich sage danke. Das war ganz wunderbar.
Danke für dein Feedback, Antje. Danke für die Eindrücke, die du geteilt hast und die wir hier besprechen konnten. Danke dafür, dass du nochmal Einzelheiten in Erinnerung gerufen hast bei all den Themen, die in den verschiedenen Folgen besprochen wurden, wären die ansonsten vielleicht ganz untergegangen. Übrigens, alle Folgen, die wir hier erwähnt haben, findet ihr in den Shownotes, dann könnt ihr direkt nochmal reinhören. Ich verabschiede mich jetzt in eine kleine Sommerpause. Weiter geht's hier am 25. August, dann mit einer Miniserie mit der Woche voller Gefühle. Da werde ich dann zusammen mit Andrea Czerny jeden Tag ein anderes Gefühl unter die Lupe nehmen. Und am 2. September geht es mit den ganz regulären Folgen hier weiter. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, abonniert am besten diesen Kanal. Danke nochmal dir, Antje. Wir sehen und hören uns spätestens wieder in der Silvesterfolge und euch da draußen jetzt eine gute Zeit und bis bald. Tschüss!
Das war Führungsgefühle. Führungskräfte sind auch nur Menschen. Der Podcast mit Christiane Bär. Eine Produktion der Podcastbude.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.